für mich ist es immer eine Ehre, wenn ich irgendwohin eingeladen werde, nochmal eingeladen werde, obwohl ich schon mal da war. Und da das nicht so oft passiert, freue ich mich drüber, dass ich mal wieder unter euch sein kann. Und dann noch zu so einem Festtag, Pfingsten. Ihr seid in einer Serie und die lautet, wie geht eigentlich? Und da geht es um Themen, die für Langzeitchristen so normal sind. Die wissen auch immer schnell Antworten, wie es eigentlich geht. Und das Thema heute zu Pfingsten, wie geht eigentlich Leben mit dem Heiligen Geist? So im Alltag, so Montag. Also jetzt nicht Pfingstenmontag, aber normalen Montag und Mittwochabend und in der Familie und in Schwierigkeiten. Und ich möchte starten mit einem Bibelvers und der hat für mich eine besondere Bedeutung. Der steht in 2. Korinther 13, Vers 14, ist so ein Abschluss eines Briefes, was Paulus geschrieben hat an die Korinther. Und das war ein Lieblingsvers, als ich Kind war. Und du fragst dich bestimmt gleich, wenn du den Vers hörst, wie kann ein Kind so einen Vers als Lieblingsvers haben? Das will ich dir kurz erklären. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich schon geisterfüllt war damals, sondern das war ein Vers, den haben wir immer gesungen in der Gemeinde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da gab es eine Vertonung und die haben wir gesungen. Und es war deshalb der Lieblingsvers, weil nach diesem Lied kam nichts mehr. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin groß geworden, in einem, also im geistlichen, religiösen, christlichen Stall. Und wir hatten nachmittags Gottesdienste, 16 Uhr. Und man nannte das immer, wir gehen in die Stunde. Und es war immer eine Lüge, es waren immer 2 Stunden. Und es kam immer noch jemand nach der Predigt und noch ein Eindruck und noch ein Segen und alles Mögliche. Aber nach diesem gesungenen Lied kam nichts mehr, außer dass wir nach Hause durften. Und deshalb war das mein Lieblingsvers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Paulus schreibt das an eine Gemeinde, die man heute extrem charismatisch nennen würde. An Menschen in Korinth. Er hat auch mehrere E-Mails dorthin geschrieben, also 2 sind uns erhalten und da kam noch ein 3. und 4. wahrscheinlich, vielleicht sogar noch mehr. Und er schreibt an eine Gemeinde, die zwar mit dem Heiligen Geist ganz viel unterwegs waren und mit ihm so lebendig unterwegs waren und gleichzeitig geistliche Kinder waren, sich also ganz anders benommen haben, Leben mit dem Heiligen Geist vielleicht am Sonntag erlebt und da waren nahezu alle Gaben vertreten. Aber im Alltag haben sie, Paulus muss sagen, ihr seid noch einfach wie Kinder. Ihr versteht überhaupt nichts. Und er schreibt eben diesen Vers dorthin, Gnade von Jesus. Das hatten sie ein bisschen begriffen, dass Jesus ein gnädiger Herr ist. Die Liebe Gottes, des Vaters, das mussten sie Stück für Stück begreifen, dass Gott ein Vater ist. Aber was bedeutet Koinonia, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Und das mussten sie lernen. Das mussten sie begreifen, was das für ihre Ehe, für ihren Beruf, für ihn als Sklave, für die Herren, für alle möglichen Leute galten. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das möchte ich heute ein bisschen uns nahe bringen. Ich werde nichts Neues sagen. Und ich möchte uns reinführen in ein imaginäres Treffen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist alles basiert auf biblischen Texten, aber ist nicht biblisch, dieses Treffen. Ich habe mir so die Apostelgeschichte nochmal durchgeguckt und die Briefe, alles über den Heiligen Geist. Und ich habe mir dieses Treffen vorgestellt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, kurz vor Pfingsten. Sie sind ja wieder zusammen. Jesus ist also hatte gerade Himmelfahrt erlebt. Und für ihn war das der Himmelfahrt und Vatertag in einem, also Wiedertreffen mit dem Vater. Und er war zurück. Und der Heilige Geist war jetzt bereit, die Arbeit von Jesus fortzusetzen. Er sollte jetzt auch kommen zu einem bestimmten Tag. Und wie gesagt, die drei sitzen zusammen und tauschen sich aus über das irdische Leben von Jesus, seine Emotion, war ja erstmalig alles für ihn, wie er in diese Welt gekommen ist, wie er gelebt hat, seine berufliche Karriere als Handwerker, als Zimmermann, Jesus als Rabbi, als Lehrer, seine Enttäuschung, seine Emotion, alles das tauschen sie sich aus. Sie reden über seinen irdischen Tod, das Ende am Kreuz, dieses grausame Ende. Sein Besuch, seine Stippvisite bei den Geistern im Gefängnis, wie es ihm da ergangen ist. Und jetzt sind sie wieder zusammen. Natürlich reden sie auch über die Auferstehung und über all das, was wir ja aus den Evangelien und der Apostelgeschichte wissen. Und Jesus fragt den Heiligen Geist, sag mal, wie wirst du kommen? Wie wirst du auf Erden gehen? Ich meine, die werden auch die nächsten Jahrtausende noch Probleme haben mit meiner Geburt, mit Jungfrauengeburt und so, das verstehen die alles nicht. Wie wirst du denn kommen, Heiliger Geist? Hast du dir schon überlegt, in welcher Form? Und der Heilige Geist, so stelle ich mir vor, sagt, ich habe mir erst überlegt, als Wasser zu kommen. Ich bin ja die Quelle. Und ich flute sie mal, damit sie schwimmen lernen. Könnte aber sein, dass vielleicht einige damit nicht umgehen können und nicht schwimmen können. Dann habe ich überlegt, vielleicht komme ich als Sturm, so als Tornado, als Kraft. Aber dann habe ich gesehen, wie die ihre Hütten gebaut haben. Ich will da nicht zu viel kaputt machen am Anfang. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht komme ich auch wieder als Vogel. Wie bei deiner Taufe, Jesus. Diesmal vielleicht als Adler, ein bisschen imposanter als eine Taube. Aber ich habe mich doch entschlossen, ich werde als Feuer kommen. Gut dosiert, sodass jeder es gut verkraften kann. Und so will ich das Feuer anzünden. Und hoffen, dass es lange, lange brennen wird. Und dass sie nicht bald schon anfangen zu kokeln. Der Vater sagt, gute Wahl. Das hat Jesus ja schon den Jüngern gesagt. Da müssen wir die Bibel jetzt nicht umschreiben, dass du dich nochmal verändert hast, sondern du wirst kommen als Feuer und du wirst sie anzünden. Und der Heilige Geist fährt dann fort. Sag mal, bei den vielen Aufgaben, die ich haben werde, was sind meine Kernkompetenzen? Was soll ich machen? Damit ich mich nicht verzettle, sondern worauf soll ich mich fokussieren auf Erden? Was werden meine Hauptaufgaben? Der Vater sagt, als erstes musst du ihren Geist aufwecken. Seit damals, seit sie ihre eigenen Wege gegangen sind, ist ihr Geist tot. Du musst ihn beleben. Sonst besteht die Gefahr, dass sie sich wieder eine Religion bauen. Und irgendwie wieder meinen, uns irgendwie beeindrucken zu müssen. Weck ihren Geist auf, dass er wach wird. Mach sie wach. Sie werden nicht alles verstehen, aber stückweise zumindest sollen sie begreifen, dass der neue Bund viel besser ist als der alte Vertrag. Mach sie wach. Aber du wirst sie auch immer wieder überführen müssen. Du wirst ihnen auch immer wieder die Augen öffnen müssen, weil der Feind, unser Gegenspieler, wird sie belügen, wird sie betrügen und wird sie versuchen, immer wieder vom Weg abzubringen. Und dann brauchen sie deine Erklärung, wie die Dinge wirklich liegen. Sonst bauen sie ihre Religion der Gerechtigkeit wieder auf. Und dann versuchen sie wieder, ihre eigenen Dinge zu tun. Überführe sie, mach sie wach. Jesus fügt hinzu und sagt, du wirst meine Nachfolger aber auch erinnern müssen. Das habe ich ihnen versprochen. Du wirst sie an alles erinnern, was ich ihnen gesagt habe. Die haben ja nicht mitgeschrieben. Ich hoffe, du erinnerst dich auch. Erinnere sie an all meine Worte, an alles das, was ich ihnen in diesen 3 Jahren ihrer Lehrzeit gesagt habe. Und du wirst sie auch lehren müssen. Schritt um Schritt. Sie haben den alten Vertrag nie richtig verstanden, den neuen werden Sie auch nicht begreifen. Lehre sie. Denn es ist wichtig, bevor Sie andere lehren, Sie müssen ja bis ans Ende der Welt gehen, bevor Sie andere lehren, dass du sie lehrst. Dass sie wissen, wovon sie reden. Denn es werden einmal viele, viele, viele lehren und sie wissen gar nicht, wovon sie reden. Lehre meine Nachfolger. Öffne ihnen die Augen und lehre sie. Und sie sollen halten alles, was ich ihnen befohlen habe. Und dann sollen sie bis an die Enden der Welt gehen. Der Vater nickt und sagt dann, Heiliger Geist, du wirst auch an ihrem Charakter arbeiten müssen. Verändere sie von innen heraus. Pass auf, dass sie sich nicht äußerlich verändern und meinen, so sieht man aus als Nachfolger Jesu. Sondern verändere sie von innen. Sie sollen Jesus immer ähnlicher werden. So wie mein Sohn gelebt hat, so sollen sie auch leben. Du weißt ja, Heiliger Geist, veränderte Menschen verändern Menschen. Veränderte Menschen verändern Menschen. Und Jesus hat ihnen gesagt, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Bring Frucht in ihn hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bring ihnen das hervor. Verändere sie. Verändere sie in das Bild meines Sohnes. Jesus führt fort, du wirst sie auch leiten und führen müssen. Sei direktiv. Lenke und leite sie. So habe ich das auch getan. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen alle in Jerusalem bleiben. Sie sollen nicht schon ihren Missionsauftrag erfüllen, sondern sie sollen da bleiben, bis du kommst. Du wirst sie in Jerusalem treffen, wahrscheinlich im Gebet. Und dann werden sie Erweckung erleben. Ihr Pfingstfest. Und dann werden sie natürlich in Jerusalem bleiben, weil sie sich da so wohlfühlen. Sorgt dafür, dass sie auch nach Samaria gehen und Judäa bis ans Ende der Welt. Das machen die nicht von alleine. Sorgt dafür. Dass der Planet rund ist, das werden wir ihnen erst später zeigen. Die denken ja immer noch, irgendwo ist die Welt am Ende. Und achte auf diesen jungen Saulus. Der ist jetzt noch unser Gegner und der wird am Anfang auch unser Gegner sein. Aber ich habe mir vorgenommen, in Damaskus fange ich den ab und stelle mich ihm vor. Und dann wird er auf Tour gehen. Achte darauf, dass er auch nach Europa kommt. Das wird ihm im Traum nicht einfallen. Bring ihn auch dorthin. Feel free. Der Vater fragt, welche Werkzeuge wirst du mitbringen, Heiliger Geist? Ist ja schließlich Geburtstag der Kinder, man kommt ja nicht mit leeren Händen dorthin. Die Kirche wird geboren. Welche Werkzeuge wirst du mitnehmen? Bring viele, viele Gaben hier aus dem Himmel mit. Das werden sie brauchen. Und nimm auch ein paar Gaben mit, die sie leichter verstehen als die anderen. Gastfreundschaft zum Beispiel. Oder dienen. Oder organisieren. Und der Heilige Geist holt eine Liste hervor und sagt, das ist hier die Liste, das habe ich mir gedacht, die habe ich zusammengestellt, die will ich später auch veröffentlichen in dem Buch, was du schreibst. Jesus liest diese Liste und er fragt, Sprachengebet, bist du sicher, dass sie das brauchen? Das werden sie doch nie verstehen. Und der Vater sagt, doch, es reicht, dass wir es verstehen. Es ist eine Sprache, mit der sie noch nie gesündigt haben. Lass sie sich ruhig ein bisschen drüber streiten. Der Verstand wird es nie begreifen bei ihnen. Aber es ist wichtig sein. Und ich rate dir, nimm auch die Gabe der Auslegung mit, damit sie zum ab und zu verstehen, worum es geht. Dann fragt der Heilige Geist, wann soll ich die Gaben wieder einsammeln? Wann soll ich sie zurückholen? Und Jesus sagt, komische Frage, bis dass die Kirche fertig ist. Solange die Gemeinde arbeitet, brauchen sie die Werkzeuge. Bis zum letzten Tag. Hier auf der Liste sehe ich keine Gabe, die überflüssig wäre. Und noch was, Heiliger Geist. Ich habe meinen Nachfolgern gesagt, es wird auch schwere Zeiten geben. Harte Zeiten. Bedrückung, Verfolgung. Sie werden vor Oberste kommen. Sie werden verfolgt werden, wie sie mich verfolgt haben. Sie werden mit euch umgehen, wie sie mit mir umgegangen sind. Aber ich habe ihnen gesagt, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet immer wissen, was zu reden ist. Sorgt dafür, dass sie wissen, was zu reden ist. In den entscheidenden Momenten. Aber sei auch ihr Tröster. Wenn sie nicht mehr wissen, wie sie beten sollen. Wenn sie keine eigenen Worte mehr haben. Dann sei du ihr Sprachrohr. Dann vertritt sie. Dann bete du in ihnen, wenn sie keine eigenen Worte mehr finden. Dann sagt der Vater noch, du wirst dich bestimmt fragen, wie lange Zeit du auf Erden hast für diese ganzen Aufgaben. Ich gebe dir 2 bis 3 Tage. Das ist menschlich umgerechnet 2000 bis 3000 Jahre. Aber sag es ihnen nicht am Anfang, dass das so lange dauert. Das könnte sie entmutigen. Es wird auch eine Zeit kommen, da wird man wenig von dir hören. Wenig von dir hören wollen. Es werden dunkle Tage kommen. Dunkle Zeiten. Die Menschen werden auf ihre eigenen Kräfte setzen und nicht auf deine Kraft. Die Kirche wird sich verbauen. Aber wir werden dir immer Menschen schicken, die du neu beleben kannst. Männer und Frauen, die aufstehen werden und dann kannst du wieder neu starten, Erweckung bringen, Länder begeistern, das Feuer entfachen. Die Kirche wird das immer wieder brauchen, bis ans Ende der Tage. Aber jetzt kommt, sagt der Vater, jetzt wollen wir noch ein bisschen unser Wiedersehen feiern. Jesus muss unbedingt den neuen Wein probieren. Und es ist kurz vor Pfingsten, dann muss er gleich los. Und Jesus wird hier arbeiten, Wohnung vorbereiten. Er will ja zeigen, was er handwerklich gelernt hat. Und dann sagt Jesus noch einen kleinen Tipp, Heiliger Geist. Lass die Eröffnungspredigt den Petrus halten, der braucht das. Und Pfingsten ging es los. Kurze Zeit später. Vorgestern in göttlicher Zeitrechnung. Als die Nachfolger zusammen waren, im Gebet, nicht wussten, was kommt, diese 120 Personen, und da geschah ein Brausen. Und Feuerflammen setzten sich auf jeden Einzelnen. Und sie probierten die Sprache aus, die damit zu tun hat. Geburtsstunde der Kirche, Apostelgeschichte 2, das Kommen des Heiligen Geistes. Noch einmal, je mehr du diesen Heiligen Geist, seine Aufgaben, seine Anweisungen, sein Wesen verstehst. Je mehr du Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist hast, desto mehr verstehst du Leben aus dem Geist. Denn Gemeinschaft und Leben mit dem Heiligen Geist ist eine Einheit. Und dieses Leben findet nicht einfach immer nur sonntags statt, von 10 oder von 10:30 bis 11:30. Sondern dieses Leben findet in dir statt, da wo du auch vor allen Dingen nach dem Gottesdienst, da wirst du immer nur ein bisschen zugerüstet, aber wo du dann hingehst und dann lebt er mit dir. Ohne den Heiligen Geist, das sage ich euch nichts Neues, läuft nichts. Ich meine, es läuft da viel, verläuft auch viel Religiöses, aber ohne ihn kommst du als Christ keinen Zentimeter weiter. Der Vater hat dich in die Abhängigkeit gestellt. Du brauchst den Heiligen Geist. Und du brauchst nicht nur so ein bisschen und ein kleines Schlückchen, sondern du brauchst ihn als Ganzes. Den Heiligen Geist gibt es auch nicht in kleinen Portionen, sondern immer ganz. Dieses Wort Gemeinschaft, Paulus sagt, ich wünsche euch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es sind zwei Begriffe drin. Koinonia ist das griechische Wort und bedeutet einerseits innige Vertrautheit, eine Freundschaft führen. Man kennt sich. Man ist befreundet. Da ist ein vertrauter Umgang miteinander. Das ist Gemeinschaft, das ist Koinonia. Und der zweite in diesem Begriff, die zweite Sache bedeutet Partnerschaft. Gemeinschaft war damals auch eine Partnerschaft. Wir arbeiten zusammen. Und das ist wichtig zu sehen. Der Heilige Geist, du bist kein Medium, wo der Heilige Geist ab und zu mal macht, was er will und dir ein schönes Gefühl gibt und dir vielleicht eine seelische Massage gibt. Und ansonsten läufst du durch die Welt und machst das, was du willst. Sondern es ist eine Partnerschaft. Und darum möchte ich dir noch ein bisschen eine Erinnerung bringen, dass das, was ich dir heute Morgen sage, nicht jetzt auf dieser imaginären Geschichte, die du eben gehört hast, basiert, sondern auf der Bibel. Ein paar Dinge, Aufträge, ich gehe davon aus, nahezu jeder weiß das. Aber es ist gut, sich zu erinnern. Denn der Heilige Geist erinnert uns ja immer wieder. Da steht es doch. Das hast du doch schon dreimal gelesen. Setz es doch endlich mal um. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, der Heilige Geist ist dein Beistand. Er steht an deiner Seite. Ich habe mal eine Predigt gehalten, die hieß, der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. Normalerweise ist die Polizei dein Freund und Helfer. So heißt das immer, ne? Die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber ich weiß nicht, wie du, wenn du Auto fährst, so geht es mir jedenfalls, ich fahre Auto und da steht irgendwie eine Polizei oder irgendwo kommt eine Polizei, fährt hinter dir. Ich hatte noch nie das Gefühl, auszusteigen und zu sagen, oh, das sind meine Freunde und meine Helfer. Halleluja, der Herr schickt euch. Ich denke an alles. Wann war der nächste TÜV? Sind die Nummernschilder dran? Die Reifen waren abgefahren. Hoffentlich halten die mich nicht an. So haben manche das Gefühl mit dem Heiligen Geist und Freund und Helfer und sagen, oh, das ist immer der erinnert immer an unangenehme Dinge. Wenn der auftaucht, dann kann ich mich nicht mehr freuen. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist der Paraklet. Und das besteht aus zwei Worten, Para und Kaleo. Das heißt, an deine Seite gerufen, Para. Und Kaleo ist das Rufen. Der Heilige Geist steht an deiner Seite. Kann man auch mal Amen sagen, ja. Das müssen wir wissen. Er ist nicht gegen uns, sondern er ist für uns. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten mit Dingen zu tun, die mich sehr viel Geld gekostet hätten. Sehr viel Geld. Und ich war so froh, dass ich einen Anwalt hatte, einen guten Freund. Und der hat sich meiner angenommen und der hat mir Dinge erklärt, wo ich einfach nur sagte, ich verstehe das alles nicht. Und das Finanzamt war gegen mich und viele waren gegen mich und hätten am liebsten ganz viel mehr weggenommen. Und da war das so gut, einen Anwalt zu haben, zu dem ich gehen konnte. Und habe gesagt, hör mal, kannst du mir das mal erklären? Und der hat sich meiner angenommen, der hat mich vertreten. Und das ist der Heilige Geist. Du hast ja auch einen Gegenspieler, der dich ständig anklagt, der ständig was von dir will, der dich ständig belügen will. Und da ist es gut, dass du einen Anwalt hast, der dich vertritt, der an deine Seite gerufen ist und der einfach da ist. Er ist nicht der ewige Nörgler, sondern er ist der, den du brauchst. Das Zweite, was im Heiligen Geist gesagt wird, er ist der Erzieher, der Paidagogos. Man kann es auch übersetzen mit der Trainer. Der, der dich trainiert. Der, der mit dir durchs Leben geht. Aber ihr Lieben, ein Trainer, er trainiert und er zeigt Strategien und er versucht, der Mannschaft zu helfen. Aber hast du schon mal einen Trainer auf dem Spielfeld selber gesehen, dass der die Tore schießt, die Tore verhindert? Ich meine, würde jeder Trainer am liebsten machen, aufs Spielfeld rennen und sagen, ich zeige euch das nochmal. Aber da ist eine Partnerschaft. Die Mannschaft muss spielen. Ob sie jetzt Köln heißen oder ob sie Leverkusen heißen. Es muss einfach miteinander umgehen. Ja, ihr seid hier echt umgeben. Das war ja gestern ein schlimmer Tag für die Region, für die einen, für die anderen eben nicht. Hören und Tun hängt zusammen. Er trainiert dich, er lehrt dich, er zeigt dir, wie du sein solltest, aber du musst so sein. Das Umsetzen musst du. Noch kurz ein paar Aufgaben. Er ist der eigentliche Evangelist. Er öffnet deinem Mann die Augen, dass er sieht, nicht du. Er öffnet den Menschen die Augen. Er überführt. Das machen wir so gerne. Wir überführen so gerne und sagen, wir überführen auch gerne einander. Lass das den Heiligen Geist machen. Kann der viel besser als du. Lass dich überführen und überführe nicht andere. Das ist sein Job. Er ist der Veränderer. Er will dich von innen verändern. Ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist nicht uns äußerlich verändert. Andere Haartracht, andere Kleidung, sondern er verändert uns in unserem Herzen. Das ist eine wichtige, wichtige Botschaft. Es geht um unser Innerstes. Er ist der Befähiger, er bringt die Gaben mit, wäre ein extra Thema. Er ist der Tröster und der Ermutiger. Vielleicht bist du im Augenblick da, dass dir Worte einfach fehlen. Oder vielleicht merkst du, der ganze Lobpreis, der dir mal so viel Freude gemacht hat, es fällt dir schwer, das heute zu singen. Weil da Dinge passiert sind, die anders liefen, als du gedacht hast. Der Heilige Geist ist der Tröster, der uns in den Momenten ganz nah ist und der uns umgibt. Und wenn du nicht mehr beten kannst, dann sag ihm das, dann betet er für dich. Auch das ist Gebet. Wenn du sagst, ich habe keine Worte mehr, vertritt mich vor dem Vater. Das ist eine wichtige Arbeit. Der Leiter, der dich führt, in alle Wahrheit, aber auch ganz konkret, wie du leben sollst. Verstehst du? Das war der Grund, warum der Paulus, der ja vor Damaskus Jesus begegnet ist und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, warum er der Gemeinde rät, Leute, macht diesen Heiligen Geist nicht traurig. Das ist eine Stelle in Epheser 4, Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Hey, lass ihn seinen Job machen. Betrübt ihn nicht. Lass ihn arbeiten, lass ihn wirken. Und das Zweite, was er ihnen sagt, 1. Thessalonicher 5, 19, löscht ihn nicht aus, dämpft ihn nicht, steht da wörtlich bei Luther. Dann fangt ihr an zu kokeln, dann fangt ihr an zu qualmen. Wenn das Feuer nicht mehr brennt, dämpft ihn nicht. Aber Paulus bleibt dabei nicht stehen, sondern er sagt, lasst euch erfüllen mit diesem Geist, der seine Aufgaben, sein Wesen und das Wesen des Vaters und das Wesen von Jesus in euch hineinbringen will. Dass die Welt sieht, dass die Welt erkennt, denn an den Früchten werdet ihr es erkennen. Die Menschen sehen dein Leben. Die hören zwar deine Worte und die sehen auch das Traktat, was du immer ihnen reinsteckst, aber sie wollen dein Leben sehen. Sie wollen etwas sehen von der befreienden Kraft. Sie wollen etwas sehen von dem Leben in Schwierigkeiten. Einer der Gründe, warum Gott nicht alle Schwierigkeiten wegnimmt, dass wir uns darin auch ein Stück bewähren. Und die Leute sich fragen, warum hast du Hoffnung, obwohl du so hoffnungslos lebst? Wo ist deine Hoffnung? Und dann dürfen sie es sehen. Lasst euch erfüllen. Und damit möchte ich schließen. Dieses Erfüllen ist so praktisch. Dein Leben ist wie ein Haus. Und dieses Haus hat ein Dachzimmer. Das ist das Dachzimmer deiner Gedanken. Es geht um die Küche deiner Essgewohnheiten. Es geht um das Schlafzimmer deiner Sexualität. Es geht um dein Wohnzimmer deiner Zeiteinteilung. Es geht um das Arbeitszimmer deines Berufes, deiner Karriere. Es geht um den Tresor deiner Finanzen. Kinderzimmer deiner Erziehung. Keller deines Hobbys. Bis hin in die Garage deiner Statussymbole. Dass der Heilige Geist in all die Bereiche reinkommt, wo du festhängst, wo du dranhängst, wo du gebunden bist. Und wenn er anfängt, dich zu erfüllen, Zimmer für Zimmer, Geschoss für Geschoss, Etage für Etage, dann wirst du erleben, wie du aufblühst, freier wirst. Leben wird leichter. Leben wird nie leicht, aber es wird leichter, weil da jemand ist in dir, der das tut, wozu er gesandt worden ist. Damals, vor 2000 Jahren oder vorgestern, wie ihr die Zeit auch gerade umsetzen wollt. Ich möchte dich einladen, dem Heiligen Geist vielleicht mal zu sagen, was du von ihm erwartest. So wie Jesus damals zu den Einzelnen ging und gesagt, was soll ich dir tun? Was möchtest du? Kannst du auch dem Heiligen Geist sagen, wo du im Augenblick festhängst? Wo du ihn ganz neu erleben möchtest? Ich möchte gerne beten und du kannst gleich als Zeichen für den Bereich, den du brauchst, Erfüllung ist ja so ein Riesenbegriff, dass du deine Hände öffnest und er weiß, was deine Bedürfnisse sind. Heute ist es im Augenblick nur Kraft, um den morgigen Tag zu erleben. Vielleicht ist es einfach Hunger, wieder, dass Gott dir begegnet. Vielleicht ist es einfach nur die Enttäuschung und du möchtest in den Arm genommen werden, weil es im Augenblick so schwer ist. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und wenn du möchtest, einfach deine Hände hinzuhalten. Das ist ein Zeichen von, ich brauche etwas. Und Geist Gottes, ich möchte dir jetzt sagen, hier sind ganz viele Bedürftige und der Hauptbedürftige bin ich. Du bist gekommen, um das Werk Jesu weiterzuführen. Er ist für diese Welt gestorben. Er ist auferstanden und er lebt. Und er lebt in uns durch dich. Und du weißt, wo wir im Augenblick, was wir erleben und wo unser Leben im Augenblick hakt, beschwert ist, verkümmert ist, so leer ist. Wo vielleicht das Feuer der Begeisterung nicht mehr brennt, sondern es kokelt einfach nur noch vor sich hin. Und wir haben keine Worte mehr, über dich zu reden. Wir trauen uns nicht mehr. Komm, Geist Gottes. Komm hinein in die einzelnen Lebensbereiche. Und tu, was nur du tun kannst. Vom Vater gesandt. Im Auftrag Jesu. Bring dein Feuer. Bring Ermutigung. Tröste. Ermahne, wo wir Ermahnung brauchen. Unterstütze, wo wir Unterstützung brauchen. Heile, wo so viel Unheil in uns ist. Und da, wo wir im Augenblick unter Anklage sind, von Menschen oder von anderen Christen oder vom Feind selbst, das sei unser Beistand, unser Anwalt. Und stärke uns. Und das erbitten wir alles im Namen dessen, den du vertrittst, und das ist Jesus Christus. Und das Volk Gottes sage: Amen. Amen.